true, man. So. Ja, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst. Dir gehört mein Lob. Ein krasses Wort, oder? Wenn man sich das mal so reintut, ja? Egal was du mir gibst. Völlig egal, egal was du mir nimmst. Ja, ein herausforderndes Wort. Auch die Predigt ist am Anfang ein herausforderndes Wort. Nicht, weil ich mich jetzt zu Hause hingesetzt habe und gesagt habe, so, jetzt muss die Gemeinde mal ein herausforderndes Wort hören, sondern weil Jesus es sagt. Und das hören wir gleich. Ich setze einfach diesen Text, den Ebo eben angefangen hat, fort mit dem 12. Vers, also Johannes 15, wer mitlesen möchte, Vers 12 bis 17. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Die Predigt, den Titel da, Jesus ist anders. Komischer Titel, ne? Wenn man jetzt gerade den Text gehört hat, wo steht denn da was davon? Jesus ist anders. Er ist eben anders, als wir denken, und er entspricht nicht unseren gesellschaftlichen Normen, unserem normalen, natürlichen, menschlichen Denken und unseren Denkschemata. Er fällt da ganz raus. Und wenn ich jetzt durch diesen Text durchgehe in der Predigt, dann werden wir das hoffentlich sehen, dass das so ist. Und das ist gut für uns. Das ist das Evangelium für uns. Obwohl es jetzt am Anfang, wie schon gesagt, erstmal richtig erschütternd wird. Jesus ist, das sind meine drei Punkte in der Predigt, Jesus ist Herr, Jesus ist Freund und Jesus ist Diener. Diese drei Sachen, Jesus ist Herr, Jesus ist Freund und Jesus ist Diener. Und zwar nicht so, dass er einmal die Rolle des Freundes spielt und dann spielt er die Rolle des Dieners und dann spielt er die Rolle des Herrn. Nein, er ist immer alles. Er ist immer alles. Er kann nicht Freund sein, ohne Herr und Diener zu sein. Und umgekehrt. Das müssen wir verstehen. Und dann fangen wir mit dem ersten Punkt an. Er ist Herr. Und weil er Herr ist, gebietet er uns, uns untereinander zu lieben. Steht ja nochmal im Vers 17, das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Es ist ein Befehl. Da ist er schon ganz anders als wir Menschen. Ne? Bei uns Menschen untereinander funktioniert das so nicht. Jemand, der mich total geärgert hat, Und dann sagt jemand zu dir, den musst du lieben. Und wir wissen als Menschen, Liebe ist da oder sie ist nicht da. Du kannst nicht irgendwie auf den Knopf drücken und dann ist auf einmal Liebe da. Liebe kann man nicht befehlen. Liebe kann man nicht verordnen. Liebe ist entweder da oder sie ist nicht da. So ist es jedenfalls meistens bei uns Menschen. Ja? Das ist mit der Freude genauso. Wenn einer tief betrübt ist oder schlecht gelaunt und du sagst zu ihm, da freu dich doch mal. Du kannst doch nicht einfach Freude erzeugen und auf den Knopf drücken und plapp, Freude ist da. Freude kann man nicht befehlen, genauso wenig wie man Liebe befehlen kann. Und hier ist eben Jesus ganz anders. Er kann Liebe befehlen. Er kann es gebieten. Ich würde sogar sagen, vom Vater aus gedacht, er muss es. Er muss uns das gebieten. Bei den Menschen geht das nicht, aber bei Jesus geht es, weil er der Herr ist. Und nicht nur der Herr, er ist dein Herr. Er ist unser Herr und deshalb gebietet er uns, uns untereinander zu lieben. Bei ihm funktioniert das. Bei uns Menschen nicht. Bei ihm geht das, wenn er uns das befiehlt. Wir müssen hier menschliche Denkkategorien verlassen. Wir müssen menschliche Denkkategorien verlassen, wenn wir Jesus nahe sein wollen, wenn wir seine Jünger sein wollen, wenn wir Gottes Kinder sein wollen, müssen wir menschliche Denkkategorien verlassen. Ich möchte kurz erläutern, um welche Art von Liebe es sich da handelt, um welche Art von Liebe es sich dreht, die Jesus hier meint, wenn er sagt, liebt euch untereinander. Und das zeigen wir uns jetzt. So, da wird erläutert, das seht ihr auf der Projektion, welche Liebe Christus denn meint, wenn er uns gebietet, einander zu lieben. Was er denn meint. Er sagt, liebt euch untereinander gleich, wie ich euch geliebt habe. Genauso, wie ich euch geliebt habe. Und er spezifiziert das noch, größere Liebe hat keiner, als der sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist die Liebe, die er uns gebietet. Uns untereinander so zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Und unser Leben zu geben für die Freunde. Wir denken daran, dass Jesus natürlich sein Leben gelassen hat, rein physisch gesehen, indem er am Kreuz für unsere Sünden starb. Das wissen wir, aber da steckt noch viel mehr dahinter, in diesem sein Leben lassen. Jesus hat den Thron, auf dem er saß, bei Gott im Himmel, den herrlichen Thron eingetauscht, gegen ein ruheloses Leben auf dieser Erde und gegen ein Holzkreuz. Jesus ist von Urzeiten an, von Anfang an gewesen und er wird auch immer sein und er ist ewig und unsterblich und er hat die Gestalt eines sterblichen Wesens angenommen, eines sterblichen Menschen. Jesus hat niemals eine Sünde getan. Er ist vollkommen heilig und vollkommen rein und hat sich doch für uns zum Sündenbock machen lassen. Und nicht nur das, er hat die Sünden der ganzen Welt auf sich geladen. Kann man sich vorstellen, was das für ein Schmerz ist? Ich glaube, das ist ein größerer Schmerz als die Nägel in seiner Hand. und in seinem Fuß. Ich weiß nicht, ob ihr mal Schuldgefühle hattet oder Schmerz empfunden habt über Schuld. Ich hoffe, dass das jeder hat. Was muss das für ein Schmerz gewesen sein, als Jesus die Sünden der ganzen Welt auf sich geladen hat? Er, der Sündlose, trug die Schuld, und es heißt in der Bibel, wurde für uns zur Sünde gemacht. Jesus ist derjenige, vor dem sich alle Knie beugen müssen, im Himmel und auf Erden. Der absolute Herrscher. Vor ihm beugt sich jedes Knie. Und was tut er? Er verzichtet darauf, als er Mensch wird, indem er sich der menschlichen Gerichtsbarkeit unterwirft und sich verurteilen und beurteilen lässt. Niemals hätte er sich einem solchen Gericht unterziehen müssen, denn er ist es, vor dem alle Knie sich beugen müssen. Jesus war immer in totaler Einheit mit dem Vater. Eins. Der Vater und ich sind eins, sagt er. Ganzheitlich. Ich meine, wenn wir das mit menschlichen Termini ausdrücken, emotional, geistig, seelisch, geistlich, völlig eins. Und Jesus gibt das hin. Am Kreuz. Und er erleidet diese unbeschreibliche Pein, dieses unbeschreibliche Leid eines Spalts, eines Grabens zwischen ihm und dem Vater, einer Trennung zwischen ihm und dem Vater um unseren Willen, um unserer Schuld willen. Ich könnte jetzt hier fortfahren, wie die Liebe Christi aussieht. Das sind einige Schlaglichter der Liebe Christi. Sie sind gekennzeichnet durch Verzicht, durch Opfer, durch Hingabe. Jesus möchte, dass wir uns untereinander so lieben, wie er uns geliebt hat. Das bedeutet, raus aus der Wohlfühlecke. Raus aus der Komfortzone. Es bedeutet, es kann bedeuten, auf eigene Bedürfnisse und Interessen zu verzichten bzw. sie hinten anzustellen. Es kann Opfer bedeuten. Es kann Verzicht auf Privilegien und Rechte bedeuten. Ich würde jetzt mal gerne in eure Köpfe und Herzen gucken. Ich würde gerne wissen, was ihr denkt. Das ist aber eine harte Predigt. Das ist aber starker Tobak. Ich fühle mich völlig überfordert. Hoffentlich fühlt ihr euch vollkommen überfordert. Ich will mal ganz frech sagen, wenn ich mich hier nicht überfordert fühle, dann habe ich die Liebe Jesu noch nicht begriffen. Die Tiefe und die Länge und die Höhe und die Breite. Ich komme darauf zurück. Am Schluss. Besonders auf diese Überforderung komme ich zurück. Zuerst aber der zweite Punkt. Jawohl. Jesus ist auch unser Freund, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir seine Kinder sind oder seine Brüder sind, wenn wir Gottes Kinder sind, wenn wir an ihn glauben. Er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Und da ist Jesus mal wieder ganz anders als die Menschen. Stell dir mal vor, ein Kumpel von dir kommt und sagt, also, du kannst mein Freund sein, wenn du mal schön fleißig das tust, was ich sage. dann würdest du doch sagen, was hat der heute Morgen gefrühstückt? Da würdest du doch denken, das ist doch keine Grundlage für eine Freundschaft. Hey, Grundlage für eine Freundschaft ist doch gegenseitiges Vertrauen, oder? Ja, unter uns Menschen schon. Jesus ist anders. Er stellt eine Bedingung für unsere Freundschaft zu ihm, für seine Freundschaft zu uns. Er stellt eine Bedingung und er kann das und er darf das. Und er aus dem Blickwinkel des Evangeliums muss das. Er muss das so tun. Er ist nämlich Herr und Freund zugleich. Er legt sein Herrsein nicht ab, wenn er unser Freund ist. Die Freundschaft zu Jesus ist keine Freundschaft auf gleicher Höhe. Es ist keine Freundschaft auf Augenhöhe. Es ist keine Kumpel- oder Busenfreundschaft oder wie man das immer nennt. Es ist eine Freundschaft, in der Jesus gleichzeitig Herr bleibt. Er ist Herr und Freund. Und er muss uns das sagen. Denn wenn wir nicht tun, was Jesus sagt, wenn wir nicht im Willen Jesu leben und nicht, damit leben wir auch nicht im Willen Gottes, ja, dann ist es vorbei mit dieser Freundschaft. Dann ist ein Keil zwischen mir und der Freundschaft Jesu getrieben. In dem Moment, wo ich nicht tue, was Jesus möchte und er mir gebietet, entferne ich mich von ihm. Und da ist ein Keil hineingetrieben in die Freundschaft zwischen Jesus und mir. Und deshalb muss Jesus sagen, tut, was ich euch sage, damit ihr mir nahe kommt und bleibt. Wir können Jesus nicht nahe sein und wir können Gott nicht nahe sein, wenn wir nicht tun, was er sagt. Jesus will uns aber nahe sein. Er will, dass wir seine Brüder, seine Freunde sind. Und deshalb muss er uns sagen, tu doch, was ich euch sage. Macht das doch, damit wir uns nahe sind, damit ihr Kinder Gottes des Allmächtigen sein könnt und meine Brüder und meine Freunde und meine Erretteten. Er will unsere Gemeinschaft. Jesus will uns nicht gängeln, wenn er sagt, tut, was ich sage. Er will uns nicht gängeln. Er will nicht den Herrscher spielen. Er will die Liebe zu uns. Er will die Nähe zu uns. Er will die Gemeinschaft mit uns. Deshalb gibt er eine Bedingung vor für diese Freundschaft. Jesus kann uns nicht vertrauen. Ich hatte eben gesagt, was ist denn Freundschaft unter uns Menschen? Eine Freundschaft unter uns Menschen kann nicht ohne Vertrauen existieren. Aber Jesus kann uns als Menschen nicht vertrauen, wegen unserer Sündhaftigkeit. Und deshalb muss er uns gebieten, lasst das, tut, was ich euch sage. Sündigt nicht. Sonst können wir keine Freunde sein. Was sehr, sehr schön ist, ist, wie diese Freundschaft sich äußert. Schauen wir jetzt mal, was Jesus sagt. Worin besteht diese Freundschaft? Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Ich habe euch Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Das ist eine herrliche Freundschaft. Denn Jesus, hier ist er vielleicht auch wie wir normale Menschen, dass wir uns, wenn wir befreundet sind, gewisse Dinge anvertrauen. Aber Jesus vertraut uns hier etwas Großartiges, etwas Himmlisches, etwas Göttliches an. Etwas Größeres haben wir noch nie gehört. Etwas Besseres und Höheres kann er uns nicht anvertrauen. Er vertraut uns die Geheimnisse Gottes an. Nichts weniger. Die Propheten haben schon von den Geheimnissen Gottes gesprochen, ohne selbst die Tragweite dieser Geheimnisse zu begreifen. Mit Jesus aber sind die Geheimnisse, nicht alle Geheimnisse Gottes, Gott behält einige wesentliche Geheimnisse für sich, aber er offenbart uns einen großen Teil seiner Geheimnisse. Und Jesus, durch Jesus, Jesus sagt sie uns. Und das lesen wir durchs ganze Neue Testament. Ich gebe euch ein Beispiel. Steht im Kolosserbrief. Kolosser 1. Ich mal gerade aufschlagen hier. Habe ich das zitiert? Oder mal die nächste? Ja, da steht's. Kolosser 1. Nämlich das Geheimnis, das ist eins der Geheimnisse, das ist eins der Geheimnisse, die Jesus uns verkündigt hat und offenbart hat und die natürlich die Apostel und die Prediger weitergeben, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Bis Christus kam, war es verborgen. Seit ewigen Zeiten verborgen. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, die an ihn glauben. Nun aber ist es offenbart. Ich sage es euch, ich vertraue es euch an, weil ihr meine Freunde seid. Nämlich, jetzt kommt das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten, nun aber offenbart, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist eines dieser, wenn nicht das größte Geheimnis, was Jesus uns anvertraut. Christus in euch durch den Glauben, durch diese Freundschaft. Christus in euch durch diese Freundschaft, durch diesen Glauben. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist herrlich, wenn Christus in euch wohnt und der Geist Gottes in euch wohnen darf und ihr damit Kinder Gottes sein dürft und ihr damit zur Familie Gottes gehören dürft. Diese herrliche Botschaft, dieses Geheimnis, das sage ich euch. Und so zeige ich meine Freundschaft. Und es gibt viele solcher Geheimnisse im Neuen Testament. Könnt ihr alles mal nachschauen unter dem Begriff Geheimnis. Ja, das ist etwas Himmlisches, was Menschenhirn nicht verstehen kann. So, Jesus ist Herr und Freund. Als solcher gebietet er uns, uns untereinander zu lieben, wie er uns geliebt hat. Wie kann das gehen? Ich komme auf diese Überforderung zurück. Liebe Freunde, ich kann diesen Freundschaftsvertrag mit Jesus nicht einfach so unterschreiben. Weil ich überfordert bin mit diesem Gebot. Völlig überfordert. Ich gebiete euch, dass ihr euch untereinander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Da fühle ich mich ganz überfordert. Und deshalb, Jetzt kommt das Evangelium. Und deshalb ist Jesus nicht nur Herr und Freund, der uns sagt, was wir zu tun haben, sondern er ist auch unser Diener. Kriegen wir das zusammen? Kriegen wir das zusammen? Herr, Freund und Diener gleichzeitig. Ich mach's mal neudeutsch. Der Herr ist unser Provider. Er ist unser Provider. Wir können den Vers anschauen. Ich weiß nicht, ob ihr das aus diesem Vers herauslesen könnt. Ich versuche es mal zu deuten. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Ich habe euch erwählt. Normalerweise wählen wir uns den Provider, oder? Das machen wir normalerweise, ne? Es sei denn, es kommt einer vor die Tür und macht Werbung. Aber sonst, wir erwählen uns unsere Provider. Bei Jesus ist das anders. Er erwählt uns dafür, dass er unser Provider sein möchte. Er erwählt uns. Er bestimmt uns. Kurz in Klammern, man könnte hier jetzt ganz vortrefflich predigen über Prädestination. Was ich aber nicht tue, denn Jesus tut es hier nicht und Johannes tut es auch nicht. Dass er das sagt, ich habe euch dazu erwählt, dich habe ich dazu erwählt. Dich, Ruth, dich, Heidi, dich, Helga. Ich habe euch dazu erwählt und bestimmt. Das ist ein seelsorgerliches Wort, ein tief seelsorgerliches Wort, das uns Hoffnung vermittelt. Das uns Freude vermittelt, das uns vermittelt, da passiert etwas mit euch, das eigentlich für Menschen unmöglich ist. Das dürft ihr hoffen, da dürft ihr sogar gewiss sein. Ein hoffnungsvolles, ermutigendes, auferbauendes Wort Jesu. Ich habe euch bestimmt und erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Frucht? Naja, schaut mal Galater 5, 22 nach. Untereinander, uns untereinander lieben, ist mit die größte Frucht. Jesus lieben und untereinander lieben, wie er uns geliebt hat, das ist eine tolle Frucht. Und alle anderen Früchte, die dann noch in der Bibel genannt werden, wie Demut, Freude und Sanftmut und so weiter. Das ist eine herrliche Frucht. Und Jesus sagt, ich habe dich dazu bestimmt, dazu erwählt, dass du hingehst und diese Frucht bringst. Das war meine Entscheidung, sagt Jesus. Nicht eure Entscheidung. Ich habe es für euch entschieden. Wie funktioniert das und wie geht das? Wie ist Jesus unser Provider und wie wird er so unser Provider? Und dazu schauen wir uns, gehen wir zurück in Johannes 15, 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nichts, nichts und nochmal nichts. Morgen nichts und heute nichts und gestern auch nichts. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Viel Frucht, viel Frucht, massig Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wie schaffen wir die Frucht, dass wir uns untereinander so lieben, lernen, wie Jesus uns geliebt hat? Indem wir mit ihm eine organische Verbindung eingehen. Ja, der Weinstock und die Rebe sind in einer organischen Verbindung. Und dadurch, dass es diese Verbindung gibt, was da biologisch passiert, ne? Da sind In den Zellzwischenräumen fließen die Nährstoffe, das Wasser, durch bestimmte Leitkanäle. Der Weinstock versorgt die Rebe. Aus Jesus, aus dieser Verbindung, aus dieser organischen Verbindung mit Jesus, da fließt der Saft Gottes. Da fließt die Kraft Gottes, da fließt der Geist Gottes. Da fließt der Geist Gottes, der in uns die Früchte hervorbringt. Das ist ganz anders als bei den Menschen. Hier ist Jesus auch wieder ganz anders. Ich nehme mal das Beispiel einer Bewerbung. Wenn du dich bewirbst, dann wirst du abgeklopft auf deine Kompetenzen und Qualifikationen. Ja? Und wenn du Glück hast und du genommen wirst und du den Job haben darfst, dann erwartet der Boss von dir, dass du diese Kompetenzen und diese Qualifikationen umsetzt in deinem Job. Und wenn du das nicht tust, dann bist du den Job möglichst bald los. Bei Jesus ist das anders. Er weiß, dass wir ihm nichts bringen können, was nötig ist, damit wir uns untereinander so lieben können, wie er uns geliebt hat. Er weiß, dass wir da leere Hände haben. Denn es bedarf nichts Menschliches. Es bedarf etwas Göttliches, etwas Himmlisches, etwas Neues, etwas Unbegreifliches, etwas Übernatürliches, mit dem er uns die Hände füllen muss, nämlich mit seinem Geist und mit seiner Kraft und mit seinem Saft und mit seiner Heiligkeit. Das muss fließen vom Weinstock in die Rebe. Das muss fließen. Und wir kommen zu ihm mit leeren Händen und bewerben uns. Ja, ich bleibe mal in dem Beispiel mit der Bewerbung. Der fragt mich, na, was kannst du denn bieten? Ich sage, nichts. Und Jesus sagt, super. Ich gebe dir, was du brauchst. Das ist so, als ob Jesus uns dann die Kompetenzen und Qualifikationen schenkt, die wir brauchen, damit wir den Job tun können. Ganz anders als in der Welt. Ganz anders. Das finden wir auf Erden nicht. Wie sieht das jetzt praktisch aus? Ich hatte gesprochen von einer organischen Verbindung zwischen Jesus und uns. Was ist das? Wie geht das? Wie macht man das? Kann man das machen? Ich sage erstmal so, erste Frage ist, wie komme ich überhaupt in eine solch organische Verbindung hinein? Wie komme ich da überhaupt hinein? Die meisten von euch wissen das. Zuerst muss ich erkennen, dass ich an diesem, ich bleibe mal bei unserem Text, zuerst muss ich erkennen, dass ich an diesem Liebesgebot scheitere. Ich muss erkennen, dass ich es nicht erfülle. Ganz allgemein gesagt, ich muss meine Sündhaftigkeit begreifen. Ich muss meine innere Verfaulung begreifen, wenn ich da im Biologischen bleibe. Das muss ich begreifen und das darf ich zu Jesus bringen mit einem Sündenbekenntnis. Und dann darf ich ihm danken dafür, dass er mir vergibt. Und dann darf ich ihn bitten, mein Herr, mein Freund und mein Provider zu sein. Ich komme zu ihm und sage, ich kapituliere angesichts deiner Gebote. die sind gut, die sind wunderbar, deine Gebote, die sind herrlich. Wenn wir sie alle hielten, was hätten wir für eine Erde? Was hätten wir für eine Erde? Was hätten wir für Beziehungen? Was hätten wir für Ehen? Boah, Leute, das übersteigt jede Vorstellung. Ich muss sehen, nee, Leute. Ich gebe mich in deine Hand, meine ganze Sündhaftigkeit erkenne ich und bekenne ich und danke dir, dass du mir vergibst. Durch deinen Tod am Kreuz hast du die Grundlage gelegt und ich bitte dich, um es wieder zu wiederholen, mein Herr, mein Freund und mein Diener, mein Provider, mein Kraftspender, mein Erlöser zu sein. Und dann trete ich in diese organische Verbindung mit Jesus. Dann bin ich mit ihm verbunden. Er ist der Weinstock. Ich bin eine Rebe. Und dann kann Kraft von ihm fließen, Saft von ihm fließen und Freude von ihm fließen. Und alles das, was wir brauchen, fließt von ihm. Zweite Frage. Die erste Frage war, wie komme ich in diese organische Verbindung? Zweite Frage, wie bleibe ich drin? Er sagt ja, bleibt in mir. Bleibt in mir. Ich will erstmal Folgendes sagen und vielleicht ist das theologisch, nein, ich finde es nicht theologisch gewagt, aber vielleicht nicht direkt so einsichtlich. Diese Verbindung, wenn du sie einmal eingegangen bist mit Jesus, die kann niemals gebrochen werden. Wenn du diese Verbindung, diese organische Verbindung mit dem Weinstock eingegangen bist, sie kann nicht gebrochen werden. Aber sie kann gestört werden. Sie kann sogar massiv gestört werden durch Sünde. Dann kann der Saft nicht mehr fließen. Dann sind die Kanäle verstopft. Dann sind innere Verbindungen gecuttet oder was auch immer. Kann der Geist nicht so fließen, dann kann die Gnade nicht so fließen. Wie bleibe ich dann in Jesus? Na, das ist auch, ich gehe zu ihm hin, und bitte ihn, reinige die Kanäle. Reinige mich. Reinige mich. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns von aller Untugend reinigt. Reinige mich, dass das wieder fließen kann. Und dann gehe ich jeden Morgen hin. Ich sage das jetzt von mir aus mal. Ist keine methodische Anweisung. Dann gehe ich jeden Morgen hin. Und sage zu Jesus, bitte, sei du mein Provider. Ich brauche dich, und ich zitiere mal Ebo von seiner letzten Predigt, ich brauche dich, weil ich in einer glückseligen Abhängigkeit von dir stehe. Ich will das immer wieder beten. Ich will das immer wieder sagen. Ich will mich immer wieder unter das Kreuz begeben und immer wieder zu Jesus hin und diese Verbindung erneuern und bestätigen und aufrechterhalten. Bitte Jesus, sei du mein Provider, denn ohne dich kann ich nichts tun. Aber meine Hoffnung ist groß. Meine Hoffnung ist groß, dass ich an dir viel Frucht bringe. Und an dir, du mir hilfst, das zu tun, was du sagst, Schritt für Schritt. Und das kann ich tun. Ja, in diesem Sinne, lasst Jesus gleichzeitig euer Herr, euer Freund und euer Diener, euer Provider sein. Und ich glaube, dass wir dann andere Menschen werden. Ich glaube, Wir werden nicht aufhören zu sündigen, aber wir werden Früchte bringen. Das wird uns hier zugesagt. Ja, ihr bringt viel Frucht. Das ist eine Verheißung. Das passiert dann. Jesus lügt ja nicht. Das passiert dann. Ihr bringt viel Frucht. Das ist eine große Hoffnung. Und wenn wir in dieser organischen Verbindung bleiben, dann wird das in diesem Sinne unser Leben ändern. Und liebe Freunde, es wird unsere Gemeinde ändern. Amen.
Gebetsgemeinschaft.